Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 24. Januar. Heute geht es bei uns um unterschiedlichste Formen von Protesten, sowohl im In- wie auch im Ausland.
Ich gratuliere der ganzen Belegschaft, dass sie den Mut aufgebracht hat, heute hier zu sein, ein starkes Zeichen zu setzen für ihre Arbeit und für die mediale Grundversorgung in der Schweiz. Ich danke euch. Bravo!
Wenn die journalistische Grundversorgung der Schweiz plötzlich stillsteht. Die Redaktion der schweizerischen Nachrichtenagentur SDA ist wegen der drohenden Kündigungswelle gestern in einen Warnstreik getreten. Gestreikt wird auch in Honduras. Das zentralamerikanische Land kommt nicht zur Ruhe. Nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Juan Hernandez wehrt sich die Bevölkerung mit allen verfügbaren Mitteln und das trotz repressiver Maßnahmen.
Die Militärpolizei wird eingesetzt, um gezielt gegen Aktivistinnen und Aktivisten vorzugehen. Man geht gegen soziale Führerinnen und Führer vor, die gezielt entweder festnimmt und kriminalisiert oder eben sogar liquidiert, also umbringt.
Und im letzten Teil der heutigen Sendung beschäftigt uns dann das.
Das Down-Syndrom entsteht, weil die meisten Personen mit Down-Syndrom 3 Chromosom 21 haben. Es ist eine Veränderung der Chromosomenanzahl, weil 47 und nicht mehr 46. Es ist keine Krankheit. Sie haben ein Chromosom mehr und das ist ein Wunder der Natur.
Im Zentrum Paul Klee läuft ab heute die Ausstellung Touchdown. Im Zentrum dieser Ausstellung stehen Geschichte, Leben und Kunstwerke von Menschen mit Down-Syndrom. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen. Rund 5'000 Menschen befinden sich seit gestern auf der Flucht aus der nordsyrischen Stadt Afrin. Die Stadt wird seit vergangenem Samstag von der türkischen Armee belagert und steht unter massivem Beschuss. Die sogenannte Operation Olivenzweig richtet sich hauptsächlich gegen die Kurdenmiliz JPG. Die kurdisch kontrollierten Gebiete im Norden Syriens sind dem türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan bereits seit langem ein Dorn im Auge. Nun nutzt er die eher instabilen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in der Region aus, um eine Lücke in das kurdische Territorium zu schlagen. In die Schweiz. Der Bundesrat will offenbar eine Verordnung revidieren, die eigentlich maßgeblich ist für die Sicherheit von Atomkraftwerken. Das berichtet der Tagesanzeiger. Die Änderung sieht vor, dass ein AKW erst dann abgestellt werden muss, sobald mehr als 100 Millisievert Radioaktivität austreten. Die grüne Parteipräsidentin Regula Ritz wirft dem Bundesrat vor, damit die Sicherheitsvorschriften für AKWs verwässern zu wollen. Kommt die Änderung durch, besteht für den Bundesrat theoretisch die Möglichkeit, das endgültige Abstellen von AKWs weiter hinauszuzögern. Nach Zürich. Dort demonstrierten gestern Abend über 1'000 Menschen gegen das World Economic Forum, das derzeit in Davos stattfindet. Die Demonstration verlief größtenteils friedlich. Nach Angaben der Stadtpolizei Zürich kam es lediglich zu kleineren Sachbeschädigungen. Der Protest richtet sich dieses Jahr vor allem gegen den Besuch und die Teilnahme von US-Präsident Donald Trump, der voraussichtlich am Freitag seine Rede am WEF halten wird. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag zu Beginn trotz ausgedehnten hohen Wolkenfeldern noch recht sonnig, am Nachmittag dann zunehmend bewölkt bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Am Freitagvormittag bleibt es zunächst noch recht sonnig, im Verlauf des Tages ziehen jedoch dichte Wolkenfelder auf und es beginnt zu regnen. Die Schneefallgrenze sinkt von 1400 Meter auf rund 800 Meter.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
3 Stunden lang mussten die Schweizer Nachrichtenredaktionen auf Newsmeldungen verzichten, die normalerweise im Minutentakt reinflattern. Dies, weil die SDA, die Schweizerische Nachrichtenagentur, während eben diesen 3 Stunden komplett stillstand. Mit einem Warnstreik wehrte sich die Redaktion der SDA gegen die massiven Abbaupläne ihrer Geschäftsleitung. 36 von 150 Vollzeitstellen will diese streichen. 83 Journalisten und Journalistinnen sollen die Kündigung erhalten. Der Warnstreik, der auch zahlreiche Prominenz mobilisierte, begann gestern um 14 Uhr vor der SDA-Redaktion in der Berner Lenggasse. Wilma Rall war vor Ort.
Die Streikdrohungen der Mitarbeitenden bezeichnete SDA-Geschäftsführer Markus Schwab im Tagesanzeiger kürzlich als unvermeidbare Begleitmusik von solch umfassenden Abbauplänen. Gestern, kurz nach 14 Uhr, twitterte die SDA-Redaktion unter Inside SDA und gefällt Ihnen das Konzert?
Und wir sind heute hier, nicht weil wir einfach eine Weigerungshaltung einnehmen, nicht weil wir einfach trotzen wollen, sondern wir sind hier, weil wir fordern, dass Sie sich an den Tisch setzen mit uns, dass Sie die Forderungen, die aufgestellt wurden, auch tatsächlich diskutieren, die Informationen, die notwendig sind, um eine richtige Einschätzung machen zu können, auch präsentieren und dann können wir über einen Sozialplan sprechen. Ich gratuliere der ganzen Belegschaft, dass sie den Mut aufgebracht hat, heute hier zu sein, ein starkes Zeichen zu setzen für ihre Arbeit und für die mediale Grundversorgung in der Schweiz. Ich danke euch.
Die SDA-Redaktion, die sonst immer nur hinter den Kulissen arbeitet, zeigte sich gestern ungewohnt kämpferisch. Nach dem Pfeifkonzert vor den Redaktionsräumen in der Lenggasse bewegte sich der ganze Tross ins Restaurant Mappamondo. Dort wurde über den aktuellen Stand der Verhandlungen informiert, und zwar durch Andreas Stüdli, Mitglied der Redaktionskommission der SDA, die den Widerstand gegen die Abbaupläne koordiniert.
Also es braucht sehr viel, bis die Redaktion der SDA das Rampenlicht sucht. Wir sind wirklich die stillen Krampfer, wie wir oft bezeichnet werden. Wir schreiben über alles, aber nicht unter unserem Namen. Und hier wurde wirklich eine Dimension erreicht, wo wir sagen, mit 35,6 Vollzeitstellen, die gespart werden auf 150 Redaktionsstellen, das geht nicht mehr. Die große Präsenz hier, die man sieht, die Leute, die kommen von der SDA, auch ehemalige, die zeigt das ganze Herzblut der Leute, die gerne für diesen Betrieb arbeiten, die viel Energie darin investieren, dass die SDA einen super Dienst leistet. Aber mit diesem Abbau können wir das nicht aufrechterhalten und das betrübt uns wirklich.
Bei ihrem Widerstand gegen die Abbaupläne erhielt die Redaktion viel Support, auch seitens zahlreicher Prominenz. Anwesend waren gestern unter anderem auch Bühne Huber von Patent Ochsner und der Schweizer Schriftsteller Alex Kapus.
Ich selber bin ein alter Mitarbeiter der SDA. Ich habe 12 Jahre da gearbeitet. Ich halte die SDA für unverzichtbar in einem demokratischen Staatswesen, weil sie eine zuverlässige Grundversorgung der Bevölkerung mit Informationen sicherstellt.
Mit der SDA-Redaktion solidarisiert hat sich gestern auch Oswald Sick, bekannt als langjähriger Regierungssprecher, weniger bekannt als ehemaliger Chefredaktor der SDA. Eine Funktion, die die SDA-Geschäftsleitung kürzlich ganz weggespart hat. Oswald Sick beglückwünschte die Redaktion zu ihrem Mut, in einem Land ohne Streikkultur diesen Schritt zu wagen. Und bezeichnete die SDA fast schon poetisch als Tragkonstruktion der permanenten Baustelle Schweizer Medienlandschaft.
Ich habe in meiner Zeit in der Bundesverwaltung, die hat 1974 begonnen, 3 Mediengesamtkonzeptionen erlebt. Also man hat immer wieder auch von der Politik her an dieser großen Zeitungswelt, die es vor allem früher einmal war, herumbasteln müssen. Und hier gibt es eigentlich bis heute einen ruhigen Pol, der eben die Grundlage für den Qualitätsjournalismus bildet bis heute. Und das ist die Depeschenagentur mit ihren täglichen Hunderten von Nachrichten und Meldungen über das Geschehen in der Schweiz und im Ausland.
Weniger poetisch, aber umso kämpferischer äußerte sich gestern auch die grüne Berner Nationalrätin Regula Rietz. Als Mitglied der Medienkommission, vor allem aber als ehemalige Gewerkschaftssekretärin, ist auch sie gekommen, um die SDA-Redaktion bei ihrem Warnstreik zu unterstützen.
Also wenn ich das jetzt höre, was da passiert ist, was uns die Gewerkschaften erzählen und die Leute der Belegschaft, dass jetzt gekündigt wird, bevor überhaupt Ideen über einen Sozialplan auf dem Tisch liegt, dass jetzt gekündigt wird, obwohl der Bundesrat sogar gesagt hat, er will 2 Millionen Franken in Zukunft in die SDA investieren, also mitten in solchen Verhandlungen und Möglichkeiten auch, die es gibt für die Entwicklung, kommt jetzt bereits eine erste Kündigungswelle. Das ist verantwortungslose Unternehmenspolitik.
Während des gestrigen Warnstreiks im Restaurant Mappamondo verließen immer wieder einzelne SDA-Mitarbeitende den Saal. RECO-Mitglied Andreas Stüdli erklärt.
Eigentlich jeder Angestellter oder jedes Mitglied der Redaktion wird für ein Funktionsgespräch aufgeboten. Da wird ihm gesagt, das ist dein neuer Platz im Unternehmen, vielleicht zu einem tieferen Beschäftigungsgrad. Für manche wird es eine Frühpensionierung geben und ja, für mehrere Personen wird es die ganz harte Lösung in Form einer Entlassung.
Das erfahren die SDA-Mitarbeitenden in einem 10-minütigen Gespräch mit der Geschäftsleitung. Heute treffen sich SDA-Mitarbeitende und Gewerkschaften erneut mit der Geschäftsleitung zu Verhandlungen über die Sozialpläne. Ob die Mitarbeitenden weitere Streiks ins Auge fassen, konnte Andreas Stüdli gestern noch nicht abschließend sagen.
Also wir werden weiter Gespräche über Sozialplan führen mit der Direktion. Wir werden auch Forderungen jetzt noch den Angestellten vorlegen, die sich natürlich ein Stück weit wiederholen, also dass dieser Abbau so sistiert wird, dass nicht jetzt gespart wird, sondern zuerst geschaut wird, was kann man verkaufen als neue Unternehmung Keystone SDA. Und erst, dass danach quasi das wirtschaftliche Problem angeschaut wird und Lösungen gesucht werden.
Rabe Info.
Die honduranische Bevölkerung ist in Aufruhr. Seit Monaten kommt das Land nicht zur Ruhe. Aktuell läuft eine landesweite Aktionswoche mit Streiks, Straßensperren und breiten Protesten. Kaum beachtet von internationalen Medien. Grund für die Proteste ist der umstrittene Präsident Juan Hernández. In einer von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentschaftswahl wurde er Ende November wiedergewählt. Am Samstag soll Hernández das Präsidentenamt offiziell antreten. Dagegen rebelliert nun die Bevölkerung mit allen verfügbaren Mitteln, trotz massiver Repression seitens Militär und Polizei. Wilmar Rall fragte Daniel Langmeier vom Honduras Forum Schweiz, welche gesellschaftlichen Kräfte sich gegen Hernández zur Wehr setzen.
Das ist eigentlich eine sehr breite Koalition. Einerseits natürlich die politische Opposition, der Sieg geraubt wurde in den Wahlen im November. Aber es wird unterstützt von breiten Kreisen der Gesellschaft, von Gewerkschaften, NGOs, Menschenrechtsorganisationen, sozialen Bewegungen, Indigenen, die auf die Straße gehen und in den letzten 4 Jahren so schlechte Erfahrungen gemacht haben mit diesem Präsidenten, dass sie befürchten, es kommt noch viel schlimmer jetzt. Und dementsprechend ist auch zu erklären, dass die Repression so groß ist, weil es ist eben nicht eine Minderheit, so wie es oft dargestellt wird, sondern ist eine ganz breit abgestützte Koalition.
Während dieser Aktionswoche jetzt gab es Festnahmen, es gab Schwerverletzte, es gab auch Tote. Laut Medienberichten sind die Straßen voll von Militär und Polizei. Wie massiv ist die Repression aktuell gegen die Demonstrierenden?
Ja, sie hat Ausmaße angenommen, die wir fast nicht für möglich gehalten haben. Wir sind einfach zur Verhältnis. Nach dem Staatssturz 2009 gab es 5 politische Morde innerhalb der ersten Monate. Im Moment sind wir laut der Menschenrechtsorganisation GAFADE bei über 30 dokumentierten Morden. Die Militärpolizei wird eingesetzt, um gezielt gegen Aktivistinnen und Aktivisten vorzugehen. Man geht gegen soziale Führerinnen und Führer vor, die gezielt entweder festnimmt und kriminalisiert oder eben sogar liquidiert, also umbringt.
Daniel Langmeier, wir haben nach der Wahl Ende November, nach der Wiederwahl von Juan Hernández schon miteinander gesprochen und damals sagten Sie, dass sich die Polizei hinter die Demonstrierenden stelle, also gegen den Präsidenten. Hat sich dort die Situation also geändert?
Das hätte ein Wendepunkt werden können. Die Sicherheitskräfte in Honduras bestehen aus Spezialeinheiten und der Präsident versucht, die möglichst nah an sich zu haben. Und eine dieser Spezialeinheiten hat sich aber dann dem widersetzt, die sogenannten Cobras, und haben gesagt, wir machen da nicht mehr mit. Aber der Präsident hat neben ihnen eben auch noch die Militärpolizei und die benutzt er jetzt für die Repression. Und die Führerinnen und Führer des Widerstands innerhalb der Polizei wurden in der Zwischenzeit ersetzt. Es wird dargestellt als Teil einer normalen, was in Honduras Depuración, eine Reinigung der Polizei genannt wird, wo viel Korruption bekämpft wird, aber eben auch lästige Stimmen ersetzt werden können. Und dadurch ist diese Protest leider völlig abgeflacht.
Das Hochkommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen und auch die honduranische Menschenrechtsombudsstelle fordern ein sofortiges Ende der Militärgewalt gegen die Demonstrierenden. Wie ist es mit dem übrigen internationalen Druck?
Das ist wirklich die große Enttäuschung. Und für uns, die Honduras jetzt schon länger begleiten, dass europäische Länder, auch die Schweiz, dass sehr wenig kommt, öffentlicher Druck. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert, aber die öffentlichen Meldungen, die rauskommen, sei es zum Beispiel von Deutschland, sei es auch von Spanien, lassen immer das so interpretieren, dass sie die Wiederwahl anerkennen, obwohl sie von sehr vielen unabhängigen Stellen als ganz klar illegal bezeichnet wurde. Und das ist natürlich eine herbe Enttäuschung. Es reicht eben nicht, wenn die UNO, die für Menschenrechte steht, sich allein dafür einsetzt. Es braucht auch mächtige politische Akteure. Und neben der USA wäre das vor allem die EU, die aber hier leider eine sehr traurige Rolle spielt.
Die internationale Gemeinschaft hält sich also zurück. Für wie wahrscheinlich erachten Sie es in diesem Moment, dass Hernández trotz der massiven Proteste am Samstag das Präsidentenamt wie geplant antritt?
Ja, das ist leider sehr wahrscheinlich. Die Machtasymmetrie spricht so gegen die Proteste, auch wenn sie wichtig sind und wir sie mit aller Kraft unterstützen. Also das ist sehr schwierig, ohne internationale Unterstützung dies zu ändern. Und solange eben diese Rückmeldungen kommen, die zwar einerseits die Repression schon kritisieren, aber andererseits nie so weit gehen, eben wirkliche Forderungen an diesen Präsidenten zu stellen, scheint er sich keine Sorgen machen zu müssen und wird weiterhin mit aller Gewalt gegen Stimmen vorgehen, die seine erneute Vereidigung dagegen opponieren.
Einschätzungen von Daniel Langmeier vom Honduras Forum Schweiz. Wegen dem Mangel an kritischer internationaler Medienberichterstattung über Honduras betreibt das Honduras Forum Schweiz zusammen mit Partnerorganisationen in Deutschland derzeit einen Blog, wo sie über die aktuellen Entwicklungen berichten. Zu finden ist er unter hondurasdelegation.blogspot.ca.
Rabe Info.
Im Zentrum Paul Klee landet ein Raumschiff. Diesem Raumschiff entsteigt ein Forscherteam, welches das Museum sogleich besetzt. Es sind Außerirdische, die da gelandet sind, Außerirdische mit Down-Syndrom. Die Forscher und Forscherinnen nennen sich Second Coming, denn bereits vor 5000 Jahren sind erste Siedler auf der Welt angekommen. Die Second Coming haben den Auftrag zu erforschen, wie es ihrer ersten Mission ergangen ist und wie die Nachfahren heute auf der Erde leben. Dies ist die Geschichte, welche der lebensgroße Comic des Zeichners Vincent Burmeister erzählt. Zu sehen ist dieser Comic zurzeit im Zentrum Paul Klee, und zwar im Rahmen der Ausstellung Touchdown. Touchdown ist eine Ausstellung mit und über Menschen mit Down-Syndrom. Gisela Voigt hat sie für uns besucht.
Ich mache mit, weil ich mein Anderssein erforschen will.
Julia Bertmann ist Autorin des Ohrenkuss-Magazins und Beirätin der Ausstellung Touchdown. Julia Bertmann ist, wie sie selber sagt, anders, denn sie ist eine Frau mit Down-Syndrom. Die Ausstellung Touchdown, die im Zentrum Paul Klee zu sehen ist, rückt Geschichte, Alltag und Kunstwerke von Menschen wie Julia Bertmann ins Zentrum. Dafür habe man sich auf kulturhistorische Suche begeben. erklärt Kuratorin Fabienne Eggelhöfer.
Die Ausstellung geht daran nach, wie die Leute hier in der Schweiz leben, wie selbstständig können sie leben, wie ist ihre rechtliche Situation. Sie geht aber auch der Spurensuche nach in der Archäologie oder in der Kunstgeschichte. Wurden da auch Menschen mit Down-Syndrom bereits früher dargestellt oder wann wurden die ersten Menschen mit Down-Syndrom überhaupt entdeckt? Natürlich wird auch die Geschichte von John Langdon Down erzählt, der eigentlich der Erste war, der diese Menschen entdeckt hat und gefördert hat und sich auch entschieden hat, mit ihnen zum Beispiel ein Theater aufzubauen. Das ist auch, weshalb wir bei uns in der Ausstellung eine Art Theaterbühne aufgebaut haben.
Die Ausstellung Touchdown ist in 7 Kapitel gegliedert und umfasst insgesamt 100 Exponate aus Archäologie, Zeitgeschichte, Medizin, Genetik, Film und bildender Kunst. Die Vielfalt der Ausstellungsgegenstände ist groß. Es gibt Bilder, Skulpturen, Kleider, Fotografien, Wandteppiche, Filme und so weiter und so fort zu sehen. Wer nicht lesen mag, dem stehen verschiedene Hörstationen zur Verfügung.
Mein lieber Bruder, es ist ewig her, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Vielleicht weißt du nicht so recht, wie du darauf reagieren sollst, dass unser Sohn mit Down-Syndrom auf die Welt kam. Ich will dir erzählen, wie es uns geht.
Was ist der Sinn und Zweck von einem Beistand und dem Erwachsenenschutzrecht? Brauche ich das, wenn ich selbstständig bin?
Der Beistand soll dort helfen und unterstützen, wo es der Mensch braucht und will. Die Behörde muss bei jedem Menschen genau hinschauen. Man muss überprüfen, wie lebt dieser Mensch, was kann er alleine, braucht die Person Hilfe und wenn ja, in welchen Situationen.
So entsteht eine Zelle mit dreifachem 21. Chromosom, die Trisomie 21. Diese besondere Konstruktion mit 47 Chromosomen wird nun bei jeder folgenden Zellteilung weitergegeben.
Das Liebesleben von Menschen mit Down-Syndrom ist genauso normal wie von allen Menschen auf der Welt. Es gibt Männer, die nicht heiraten möchten, weil sie Angst davor haben, dass die Feier zu lang ist. Es gibt Frauen, die wünschen sich weiße Brautkleider. Es gibt Männer, die sehr geduldig sind, bis die Angebetete Ja sagt. Es gibt Schwule und es gibt lesbische Menschen mit Down-Syndrom. Es gibt also alles, kurzum, total normal.
Leider war es nicht immer so, dass das Leben von Menschen mit Down-Syndrom als total normal angeschaut wurde, wie es die Biologin und Humangenetikerin Katja de Braganza hier beschreibt. Deswegen greift die Ausstellung Touchdown auch dunkle Kapitel der Geschichte auf. Kuratorin Fabienne Eggelhöfer.
Sie geht aber auch in dunklen Kapiteln nach, also die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Menschen mit Down-Syndrom behandelt wurden, zum einen in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Und es hat sich gezeigt, dass in der Schweiz die Situation eigentlich nicht viel anders war wie in Deutschland. Also auch hier herrschte die Meinung vor, dass Menschen mit Down-Syndrom eigentlich nur viel Geld kosten. Man ist dann aber nicht so weit gegangen wie in Deutschland, wo man diese Menschen mit Down-Syndrom systematisch vernichtet hat.
Die Ausstellung Touchdown berichtet nicht nur über Menschen mit Down-Syndrom, sondern wurde auch von solchen mitkonzipiert. Nebst Arbeiten von zahlreichen internationalen Kunstschaffenden wie etwa Judith Scott, Erik Derkennen oder Birgit Ziegert sind auch Werke von Schweizer Kunstschaffenden ausgestellt, so etwa Pia Heim oder Viola Lee. Kreativ und spielerisch werden gesellschaftliche und wissenschaftliche Aspekte angesprochen und erläutert. Gleichzeitig spiegelt Touchdown aber auch tiefsinnig, was war, ist und vielleicht einmal sein wird im Leben von Menschen mit Down-Syndrom. Somit leistet die Ausstellung einen wichtigen Beitrag zur Debatte über gesellschaftliche Teilhabe und Vielfalt.
Die Ausstellung Touchdown ist bis am 13. Mai im Zentrum Paul Klee zu sehen. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter info.rabe.ch. Hier auf Rabe geht es nach dieser Sendung gleich weiter mit Kultur, und zwar mit unserer allseits beliebten Kultursendung Subkutan. Hier im Studio befindet sich jetzt bereits auch deren Moderatorin Zita Bauer. Ihr von Subkutan befasst euch heute mit dem Thema Familienformen. Worum geht's denn da konkret?
Ja, wir schauen uns unkonventionelle Familienformen an. Wir porträtieren drei davon und haben einen Live-Gast, Samira Schmid. Sie wohnt mit ihrem Partner und den beiden gemeinsamen Kindern in einer großen WG mit 13 Erwachsenen und 4 Kindern.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info von heute Mittwoch, dem 24. Januar. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den einzelnen Beiträgen gibt's wie immer auf info.rabe.ch. An dieser Sendung mitgewirkt haben Wilma Rall und Gisela Feutz. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt eine gute Zeit und bleibt dran, hört Subkutan. Bis morgen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.